Hi Lena.
Hi, Chrissy.
Jo, heute haben wir uns das Thema Dehnen, warum braucht es Dehnen oder auch nicht, vorgenommen. Vielleicht um alle Zuhörenden einmal mit reinzuholen. Lena und ich haben eigentlich dieses Thema sehr regelmäßig, ne? Also wir haben in den letzten Monaten eigentlich immer wieder darüber diskutiert. Klassischerweise nehme ich so eine Position pro Dehnung ein und Lena kontra Dehnung. Vielleicht machen wir das vereinfacht jetzt auch, nehmen wir diese Rollen vielleicht auch für die Folge heute ein, obwohl wir, glaube ich, beide auch Perspektiven wechseln können, genau, und auch eine durchaus differenziertere und komplexere Haltung sozusagen einnehmen können und ja auch immer wieder in diesen Diskussionen merken, so der eigene Standpunkt, ja, da gibt es halt einfach immer wieder noch so viele unterschiedliche Facetten, ne? Und immer noch mehr zu entdecken und zu hinterfragen.
Ja, das ist ja das Schöne am menschlichen Körper. Und deswegen sitzen wir ja hier.
Voll.
Um genau das zu explorieren und zu teilen.
Voll. Und wir starten mal rein ins Thema. Wir kommen ja beide aus dem Yoga, wo natürlich Dehnen auch eine Rolle spielt. Und dann war es für mich natürlich erstmal ein ziemliches, ja, Boden unter den Füßen wegziehen sozusagen, als Lena mir auch plausibel angefangen hat zu erklären, was beim Dehnen vielleicht kritisch zu sehen ist. Hau doch einfach mal raus, Lena. Warum sagst du, es braucht kein Dehnen? Dehnen ist scheiße.
Ja, ich glaube, man muss so ein bisschen verstehen, wo ich auch herkomme, um das nachzuempfinden, warum ich so eine sehr starke Haltung einnehme. Mhm. Ja, Chrissy und ich kommen ja beide aus dem Yoga. Im Yoga wird hier in der westlichen Kultur sehr viel einfach mit Dehnen und Flexibilität bedacht, nicht verwechselt, sondern bedacht. Und mein Ziel war es, für viele Jahre einfach möglichst in eine tiefe Vorbeuge zu kommen, möglichst in eine tiefe Rückbeuge zu kommen, was inkludiert, dass meine Strukturen, meine Muskeln, meine Bänder, meine Sehnen einfach lang werden müssen, sonst kann ein Mensch da nicht reinkommen. So. Und vor allen Dingen halt auch Gelenke müssen halt so hochfunktional kompensieren, das weiß ich jetzt für mich, um in diese Position überhaupt kommen zu können. Also zum Beispiel ein volles Rad. Wenn wir für alle, die das volle Rad nicht kennen, das ist halt quasi so eine Brücke, die Kinder immer machen, halt auf Händen und Füßen. Oder eine Vorwärtsbeuge, das heißt, du sitzt auf dem Boden und klappst deinen Oberkörper nach vorne auf deine Beine runter. Und das gibt es im Yoga als Asana halt in vielen verschiedenen Ausführungen und in einfacher, in schwerer, in mittel, in nochmal ein bisschen anders hier. Und mein Ziel war halt lange da. Ich glaube, das können auch viele nachempfinden, dass das ein Ziel sein kann.
Und ich werfe nochmal ein, ich erinnere mich gerade, bei mir ist es gar nicht nur aus dem Yoga, sondern ich erinnere mich gut früher beim Schulsport oder
Hände
Vereinssport
auf den Boden, ne?
Oder so. Das war immer Thema, auch vor irgendeinem Training.
Wer kriegt die Hände auf den Boden? Ja, voll.
Ja.
Fußball auch. Ich habe ja ganz
vorher
lange Fußball
und nachher,
gespielt.
Ja.
Ich habe irgendwann beim Fußball damit aufgehört, das weiß ich. Naja, auf jeden Fall war es bei mir halt einfach so, dass ich irgendwann mein Körper nicht mehr so ganz klar gekommen ist und ich einfach gemerkt habe, boah, irgendwas läuft hier gerade nicht mehr ganz richtig und bin dann halt auf die Suche gegangen nach anderen Konzepten, weil das irgendwie habe ich mehr Schmerzen durchs Yoga bekommen, als dass ich, dass mir das gut tat.
Und war das immer so bei der Lena oder gab es irgendeinen Punkt, wo du dann gemerkt hast, auf einmal tut es mir nicht mehr gut, auf einmal kriege ich Schmerzen?
Das war einfach irgendwann. Also das will ich auch jetzt überhaupt nicht sagen, dass das Yoga ist daran schuld, sondern das sind natürlich auch Lebensumstände, ne? Also ich hatte einen sehr herausfordernden Job, der dann irgendwann hat sich meine Lebensrealität komplett verändert. Dann bin ich umgezogen, dann bin ich irgendwann selbstständig und es gab halt einfach, letztendlich in meiner Umgebung und in meiner inneren Welt einen Change, einfach einen großen Wechsel, Unruhe. Und damit hat sich halt auch Yoga-Praxis für mich verändert. Mhm. Und ich bin damals nicht in der Lage gewesen, das irgendwie vielleicht meine Yoga-Praxis so anzupassen, dass sie mir gut tut. Und habe Yoga einfach noch sehr Yoga gleich Asana, also gleich Bewegung verstanden.
Oder man könnte sogar wahrscheinlich sagen, bestimmte Position, also ja, so die Form, ne? Auch wenn wir eigentlich immer wieder sagen und es wir wirklich versuchen zu verinnerlichen, ja, und auch zu vermitteln den Schülern und Schülerinnen, so was du sagst, so dieses bestimmte Formen im Kopf zu haben, wie jetzt eine Position, ja, die ich halte, aussehen hat, soll, ja, und die dann nachzumachen.
Quasi. Ja, voll. Und darum geht's halt nicht. Und das habe ich in den letzten 3, 4 Jahren verstanden. Aber davor war es für mich halt einfach halt ein Ziel. Und das hat aber viel in meinem Körper halt sehr lang gemacht. Und dadurch fehlte mir einfach eine nervensystemische Stabilität. Also auch. Wir betrachten, es ist auch immer noch eine Umwelt und es geht auch immer noch um eine Lebensrealität, die mich betrifft, um
vielleicht auch eine Grundkonstitution, ne? Manche, ja, von uns sind vielleicht da eher fest in der Struktur,
ja,
vielleicht auch super stark trainiert oder so und brauchen vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität, ja, und andere wiederum, wie du sagst, du hast dich als hypermobil, ja, beschrieben und hast dich quasi immer wieder weiter noch in dieser Komponente.
Der Körper macht verstärkt, ja, das, was er gut kann.
Das ist das.
Und ich kann halt gut irgendwo tief reingehen. Oder mich da halt, ja, das war halt lange Zeit möglich. Und das wollte ich auch. Und wenn mir dann jemand früher gesagt hat, hey, mach mal Krafttraining, das wird dir gut tun, dann habe ich mal gesagt, nö, ich habe jetzt beim Yoga, ist auch Krafttraining. So, ein Chaturanga kann auch Kraft sein. Ja, kann es. Ist, aber
ja,
das, eine Hantel oder beziehungsweise einfach Krafttraining ist einfach was anderes als Yoga, als, ja, Asana. Und ja, Asana ist kein Sport. Asana ist für mich Meditation. Asana, wenn ich mich in meinem Flow auf der Yogamatte bewege, hat das viel mehr mittlerweile, das ist wie so eine Umarmung für mich. Das ist ein Moment mit mir, wogleich auch meine Yoga-Praxis sehr wenig geworden ist, also klassische Yoga-Praxis. Aber jetzt nochmal zurück zum Dehnen.
Genau.
Ich habe einfach mich dann halt informiert, habe dann halt irgendwann angefangen, ey, warum läuft das hier alles doof und was muss ich verändern? Und ich arbeite ja nach dem Konzept nach der Wissenschaft vom Postural Restoration Institute und ja, letztendlich geht's ganz viel. Also ich fange nochmal anders an. Es gibt zwei Zustände von einem Muskel. Ein Muskel ist lang, wenn er gerade nicht angespannt ist oder auf Länge angespannt wird. Und es gibt einen Muskel, der ist kurz, der ist angespannt. Daraus folgt, dass es Muskeln gibt, die im Körper gegebenenfalls dauerhaft angespannt sind oder dauerhaft nicht angespannt sind. Das ist Konzept Muskelkurz, Verkürzung, Muskellang, ja, zu wenig Spannung.
Ist ja auch das Locked Short-Syndrom,
genau,
ne?
Ja, genau. Und
im Nacken zum Beispiel vielleicht, ne? Wenn wir den Locked Short haben, Locked Long, dann quasi hängen wir quasi immer eher im Kinn nach unten, ne?
Genau. Ja.
Und Locked Short dann eher mit dem Kopf im Nacken.
Genau. Und dann ist aber die Frage halt, Muskel kann ja auch auf Länge Spannung haben. Mhm. Wird er aber bei den Yogis selten haben. Das nennt sich Exzentrik, haben wir nicht. So. Und Dehnen, also einen Muskel, ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja ein Skelett. Dieses Skelett wird gehalten von Bändern, Sehnen und Muskeln. Diese Muskeln und Bänder und Sehnen brauchen ja eine Festigkeit, damit unser Skelett zusammengehalten wird. Wir leben ja in Schwerkraft. Das heißt, wenn wir die Muskeln nicht hätten, würden wir jetzt einfach wie so ein Halloween-Skelett, wenn man es so sinken lässt, zum Boden sinken. Die Muskeln und die Bänder und die Sehnen machen, dass wir stehen oder krabbeln oder gehen oder Fahrrad fahren oder uns halt aufrecht bewegen. Dazu natürlich Atmung und unser Gehirn. So, wenn ich jetzt also Muskeln und Bänder und Sehnen sehr lang und sehr oft täglich in eine Länge bewege, dann wird irgendwann Stabilität dem Gerüst fehlen, also dem Skelett. Ergo muss das Skelett mehr arbeiten. Dann entstehen vielleicht Gelenkschmerzen, Knochenschmerzen, was auch immer. Kann ja alles passieren. So, und das ist im Prinzip der Fall bei mir gewesen. Ich hatte keine Stabilität mehr, weil meine Muskeln einfach alle zwar irgendwie in Spannung waren, aber alle viel zu lang. So, durch dieses ganze Dehnen, durch die Flexibilität, durch dieses immer wieder lang werden, fehlte das. Und das heißt, meine Resilienz war nicht mehr gut, ich bin schnell krank geworden, meine Atmung hat nicht mehr gut funktioniert, da zog sich dann halt ein Rattenschwanz nach. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen, habe überlegt, was muss ich jetzt machen? Und bis ich dann da gelandet bin, dass ich irgendwie gesagt habe, ich brauche mal ein bisschen Kraft und muss irgendwie mal ein bisschen Power in meinen Körper reinbringen. Ja, das hat halt gedauert. Aber leuchtet dir das ein? Oder?
Das leuchtet mir total ein, deswegen sonst hätten wir auch nicht ein halbes Jahr lang irgendwie diskutiert, sondern ich habe direkt gemerkt, das landet, auch wenn ich immer wieder Widerstand bemerkt habe und auch noch teilweise, weil einfach für mich es häufig so ein schönes Gefühl ist, mich zu dehnen. Ich bin aber auch sehr flexibel, wobei ich eigentlich auch bei mir immer so das Gefühl hatte, dass es relativ gut ausgeglichen ist zwischen Struktur und Kraft und auch einer Flexibilität, aber dennoch, du sagst, der Körper macht das, was er gut kann. So bin ich, glaube ich, auch beim Yoga gelandet zu Beginn. Es war einfach schön zu merken, ach, guck mal, ach, hier, ich beug mich hier bis ganz, also das hat Jahre später, habe ich gecheckt, dass es darum nicht geht. Und nochmal Jahre später habe ich gecheckt, dass das vielleicht auch nicht nur gut für mich ist.
Ja.
Bei mir auch angefangen durch Schmerzen in der Hüfte. Dennoch, auch wenn ich meine Praxis auch angepasst habe und deutlich mehr Wert nochmal auf eine stabilisierende Komponente lege, mag ich immer noch so dieses Gefühl von Dehnung.
Genau. Ja.
Und ich glaube, da haben wir auch unterschiedliche Standpunkte sozusagen, wo beginnt Dehnen sozusagen. Du würdest ja auch, wenn wir jetzt stehen und die Arme heben, schon vielleicht ab einem Punkt, ab einem bestimmten Winkel, der vielleicht noch nicht mal 180 Grad ist, ne? Würdest du vielleicht auch schon sagen, da beginnt eigentlich eine Dehnung, wo ich jetzt von meinem subjektiven Gefühl noch keine merke, sondern vielleicht denken würde, erst wenn ich mich über die 180 Grad hinaus nach hinten irgendwie lehne, würde vielleicht eine Dehnung starten.
Ja, ich glaube, in der Position ist es jetzt so, dass da natürlich auch wieder der Stack, und da haben wir ihn wieder, eine Rolle spielt, weil wie sehr kann ich Becken und Brustkorb übereinander kontrollieren?
Ja.
Und was kann deine Schulter? So, weil Schulter ist ja sehr bewegliches, das beweglichste Gelenk in unserem Körper und
genau, und wir haben ja eigentlich so verschiedenste Perspektiven auf denen. Und du kommst ja jetzt auch gerade geprägt sehr aus der Richtung von Biomechanik, ne, wo ich total sehen kann, okay, in der Position kann ich das nicht mehr halten, quasi den Stack. Und ja auch aus einer nervensystemischen Perspektive zu sagen, okay, das bringt immer mehr Aktivierung in mein Nervensystem rein, wenn wir jetzt bei Rückbeugen quasi sind. Ne? Warum soll ich das tun? Jetzt kann man ja auch, und das ist immer wieder, wo ich habe da noch keine finale Haltung für mich gefunden, sondern es macht auch Spaß, finde ich so, da die verschiedenen Perspektiven einzunehmen und den Weg zu, manchmal macht es Spaß, manchmal macht es auch gar keinen Spaß.
Voll.
Ich denke mir so, oh Gott, vor allem auch natürlich beim
Kannst
Unterrichten.
Kannst du mir jetzt einfach diese Dehnung lassen, bitte? Ich möchte jetzt da drin liegen.
Ja, oder auch so diese Unsicherheit. Natürlich ist es toll, wenn ich mich sicher fühle und denke so, ich habe jetzt so und so viele Jahre Yoga unterrichtet oder habe so und so viele Teacher-Trainings gemacht und XY hat das gesagt und das ist jetzt richtig. Also das ist ja immer was, wo ich zumindest drauf anspringe und immer auf der Suche bin, um auch niemandem was Falsches beizubringen, keinen Schaden anzurichten oder so. Ne? Von daher ist das natürlich eine schöne Sicherheit, aber das ist natürlich eine Illusion. Also je mehr Perspektiven wir reinlassen, desto mehr Unsicherheit entsteht auch, aber desto mehr Wissen können wir natürlich auch generieren, das alles ganzheitlicher auch zu betrachten, auch die Bedürfnisse verschiedener Menschen irgendwie zu betrachten, gerade beim Unterrichten. Ne?
Ja, also ich meine, ich glaube, was wir halt nicht außer Acht lassen dürfen, ist, wir haben halt die sogenannte Gen-Pop, also die General Population in unseren Yoga-Klassen, in unseren Bewegungsklassen, scheißegal wo. Die sind halt einfach da, das sind keine HochleistungssportlerInnen. Und das sind halt die Lisas, die Annikas, die Michaels, die Ullas, die...
Fühlt euch bitte nicht persönlich beleidigt, wenn ihr so heißt.
Ja, also das ist jetzt einfach ein Beispiel dafür. So, ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. So, und ich möchte jetzt nochmal zwei Sachen unterscheiden. Und zwar, wir haben einmal das Gefühl von, ich brauche Dehnung in meinem Körper.
Mhm.
Und dann gibt es einmal, ich dehne meinen Körper.
Mhm.
So. Wir sind aber alle oder die meisten Menschen, und da gehörte ich lange Zeit dazu, davon getrieben, diesem Gefühl von, ich brauche eine Dehnung, nachzugehen. Mhm. Das hört aber nicht auf. Das ist ja
so Dopamin gesteuert
sozusagen.
Ja, das ist so ein
Zuckerding halt. Mhm. So, das, da zählt vor allem zu, seine hinteren Oberschenkel zu dehnen und sich über irgendeinen Bolster zu legen und eine Rückbeuge zu machen. So,
ja.
Jetzt lass uns biomechanisch nochmal drauf gucken. Extension bedeutet Rückbeuge. Wo sind wir Menschen? Ich, du, alle. Also immer, oft, zu oft in Extension.
Was auch bedeutet, dass wir nicht richtig entspannen sozusagen, sondern in gewissen Teilen im Körper in Anspannung sind.
Das heißt,
oder auch, dass wir nicht leicht vollständig irgendwie atmen, sondern in Teilen an so, einfach da, nur, um nochmal zu beschreiben, was Extension für dich in dem Moment
genau heißt. Genau, und Extension rein biomechanisch gesehen bedeutet halt, dass die Muskeln im Rücken dauerhaft angespannt sind.
Mhm, ja, ja gut, dass das nochmal.
Das ist wie so ein Flitzebogen. Stellt euch einen Stock vor, den man, der flexibel ist und ich drücke da oben drauf und dann biegt der sich ja so zur Seite, der wird so ein Bogen.
Ja.
So, wie der Bogen.
Ja.
Beim Yoga.
Genau, ja.
So, und dann ziehen sich die Muskeln auf der Körperrückseite im Rücken zusammen. So, und das ist im Prinzip, das nennt sich Open Scissor, also das heißt, die Rippen sind nach vorne geöffnet, das Becken ist nach vorne gekippt, in so einem Anterior Pelvic Tilt. Und wir haben vorne einfach keine Spannung mehr. Die Spannung ist nur auf der Körperrückseite, also im Rücken. Und dann habe ich das Gefühl von, ich möchte davon mehr. Ich möchte gerne meine Körperrückseite noch mehr in diese Bogenstellung bringen. Oder aber ich möchte zum Beispiel meine Hamstrings dehnen, weil die einfach sich immer fest anfühlen. Eigentlich brauchen wir Kraft in den Hamstrings, also in den hinteren Oberschenkeln. Und wir brauchen eine Spannung vorne im Bauch und Entspannung im Rücken.
Mhm.
Und dann geht das Gefühl von Dehnen.
Und nochmal, um es ganz genau zu verstehen, du sagst, je verkürzter sozusagen die Muskulatur und angespannter ohnehin schon ist, desto mehr wollen wir auch immer wieder da reingehen, weil es sich sicher anfühlt.
Ja.
Ja.
Genau. Und das ist wieder diese nervensystemische Komponente, von der du gerade.
Und da frage ich mich immer, und ich stelle nicht in Frage, dass so wie wir heutzutage leben und wie wir auch Yoga verstehen in der westlichen Welt und wie wir auch nervensystemisch einfach permanent unter Druck stehen, dass wir, ist immer schwer zu pauschalisieren, aber ich glaube, man kann schon sagen, grundsätzlich häufig in der Übererregung sind oder im Freeze-Mode ist jetzt auch, können wir nochmal an anderer Stelle, aber dass das Pendeln zwischen unterschiedlichen nervensystemischen Zuständen nicht gut gelingt. Das heißt ja eigentlich ein reguliertes Nervensystem, ne? Dass wir zwischen verschiedenen Zuständen eigentlich hin und her angepasst sind.
Ich würde es einfach auf zwei Zustände gerade reduzieren und sagen, wir sind im Fight and Flight, also Tiger ist da und wir wollen wegrennen, oder wir sind halt im balancierten Ruhemodus.
Genau.
So, und es geht ja nicht darum, in dem einen zu nur im Ruhe zu sein, sondern es geht ja nur um das Pendel, was du gerade angesprochen hast. Und die meisten Menschen haben aber so einen Überhang zu.
Voll. Und ich frage mich aber, ob da, wo Asana-Praxis herkommt, ob wir davon ausgehen können, dass vielleicht die Menschen, die das damals praktiziert haben, das waren ja auch nicht flächendeckend alle, das sind natürlich auch andere klimatische Bedingungen, andere Zeiten, vielleicht auch, keine Ahnung, weniger Digitalisierung, Globalisierung, die ganzen Themen.
Da gab es das noch nicht.
Ich stelle diese Hypothese in den Raum, dass da vielleicht die Fähigkeit bei den Praktizierenden mehr vorhanden war, zwischen diesen Zuständen hin und her zu pendeln und es dann vielleicht auch zumindest weniger schädlich ist sozusagen, Rückbeugen und Vorbeugen und Dehnungen zu praktizieren.
Ja, sicherlich. Also ich finde den Gedanken total interessant, das auch geschichtlich, historisch, philosophisch nochmal herzuleiten. Also Yoga ist ja einfach viele Tausende von Jahre alt und so Asana.
Und wir können ja auch an der Stelle sagen, ein Yoga gibt es ja auch nicht. Ne? Also es gibt ja unterschiedlichste, so viele Menschen, wie es gibt.
Gibt es auch Yoga-Stile.
Ja.
Wir kommen halt aus der Hatha Vinyasa Parampara, Tribe, Schiene, wie auch immer.
Was auf Krishnamacharya zurückgeht.
Ja.
An anderer Stelle vielleicht nochmal mehr.
Genau. Aber um es für die vielleicht tieferes Wissen haben, schon mal zu erläutern.
Ja, und genau, wenn man aus der Perspektive jetzt nochmal
drauf guckt,
argumentiert,
ja.
Vielleicht auch nochmal als zusätzliche Perspektive zu einer biomechanischen. Im Yoga geht es ja auch um die feinstoffliche Ebene und wie Energie im Körper fließen kann.
Ja.
Dann ist ja auch die Idee, dass wir verschiedene Schichten, verschiedene Koshas sozusagen, verschiedene Körperschichten quasi haben, wo ja auch Energie fließen darf. Und im Yoga haben wir eigentlich immer so diese Idee, wir wollen keine Widerstände im Körper haben, wo die Energie dann quasi stockt.
Ja.
Und so leite ich es mir auf jeden Fall her, dass je flexibler ich bin, je mehr ich mich dehnen kann, desto weniger Blockaden habe ich vielleicht.
Ja, nee.
Und ich weiß jetzt auch
ja,
schon, was du
nee.
sagen wirst, weil du eigentlich wieder wahrscheinlich argumentierst, dass mehr.
Atmung. Also
Genau, das, ja.
Für mich ist an der Stelle, und das ist, glaube ich, einfach das Schönste, was für mich in diesem Jahr einfach passiert ist, dass ich für mich verstanden habe, oder dass so wie ich Yoga und Asana heute sehe, das halt viel mehr ein Inside-Out-Approach ist, den ich mit der Atmung starte. Das heißt, die erste Bewegung, die ich mache, ist die Atmung. Und da kommt wieder das Prinzip, was wir ja in unserer Yoga-LehrerInnen-Ausbildung gelernt haben. Atem führt Bewegung, Atem umschließt Bewegung. Und das ist es.
Und an der Stelle kommen wir, glaube ich, zusammen, ob ich noch zusätzlich mich dehne oder nicht, hin oder her, aber dass letztlich dieses Prinzip von Energie fließt
ja,
frei durch
genau.
den Körper, dass das eigentlich die Atmung ist, ne? Und ich meine, da haben wir es ja auch mit Prana quasi.
Ja, genau.
Wenn der Atem frei fließen kann, dann, ja,
dann
kann Energie, und das ist ja auch übertragen für vielleicht Körperflüssigkeiten,
für alle Systeme, die
alle
in uns
Systeme,
halt
dass die
sind.
Verdauung
Ja,
funktioniert und so, ne?
Genau.
So, dass die Atmung letztlich ausschlaggebend dafür ist. Und da ist auch der Punkt, warum ich ja immer wieder mit dir auch in Diskussionen gehe und dir zuhöre und aufsauge, was du sagst, weil mir das total einleuchtet, wenn wir verspannt sind an bestimmten Stellen im Nacken, hinten im Brustkorb, wie auch immer, und da der Atem gar nicht hinkommt, ja, dann fließt eben auch die Lebensenergie ja nicht.
Genau, und wir haben halt diese Atemräume, und diese Atemräume sind halt oben vorne, oben Seite, oben hinten, Mitte, aber vornehmlich im Brustkorb. Und ich glaube, dass, also Bauch kommt auch mit, aber das sei an zweiter Stelle einfach gesagt, weil ich glaube, das Wichtigste ist einfach an dieser Stelle, und es geht um Dehnen, das weiß ich, das ist mir bewusst, aber zu sagen, die Bauchatmung ist nicht richtig, die Lungen sitzen im Brustkorb und die wollen auch dort bedient werden. Das heißt, die
Obwohl wir als
Atemräume.
Yoga-Lehrende manchmal sagen, atme in deinen kleinen Zeh oder sowas.
Ja, genau. Aber wir sagen halt nicht, atme in den Bauch. So,
ja.
Weil das ist einfach keine umfängliche Atmung. Wir wollen den Brustkorb bewegen und Brustkorb und Bauch gleichwertig. Nur so kann das Zwerchfell aktiv arbeiten. So, und wenn ich jetzt also in einer Asana bin, zum Beispiel in einer Vorbeuge, und also ich sitze, meine Beine von mir gestreckt und habe meine Sitzbeinhöcker am Boden spürend, und ich möchte jetzt meinen Körper weiter Richtung meine Beine bewegen. Dann kann ich das einmal mechanisch tun und sagen, ich ziehe mich da jetzt runter, ich dehne mich, ich mache gerade Anführungsstriche, ich dehne mich, also ergo, ich ziehe alle Strukturen lang und ziehe mich da runter. Die andere Möglichkeit ist, ich atme, verweile dort vielleicht für 5 Minuten und versuche mich von innen heraus aus der Feinstofflichkeit, die die Atmung mit sich bringt, diese ganzen feinstofflichen Schichten zu spüren und guck mal, wie weit trägt mich das dann nach unten, ohne ein Ziel zu haben.
Und das ist ja auch durchaus das, was wir
das,
gelernt haben quasi,
so,
ne, in
genau.
Unserer Ausbildung. Genau.
So, und das ist für mich, das ist aber keine Dehnung.
Genau, und ich glaube, interessant wird es an dem Punkt, wenn wir es wirklich praktisch ausführen. Ne? Wir können alle runterbeten, weiß ich nicht, zwäng dich nirgendwo rein, zieh dich nicht runter, mach nicht dies, mach nicht das. Und es geht ja gar nicht um die Form und so weiter. Nur die Frage ist wahrscheinlich, wie, wenn ich es dann wirklich tue, setze ich das dann wirklich um? Und ja, ich glaube, da sind wir vielleicht manchmal auch an dem Punkt, dass wir am konkreten Beispiel vielleicht manchmal auch eine unterschiedliche Perspektive einnehmen, ne? Oder?
Ja, total. Also ich meine, klar, jetzt also ich bin ganz schnell und sag halt, boah, wenn jemand so hypermobil ist, dem gebe ich gar keine krasse Asana. Mhm. Punkt. Ja. Mach ich einfach nicht. Ja. So, das ist manchmal auch übergriffig, weil das, ne, also damit entscheide ich ja, was der Mensch braucht und was er nicht braucht. So, andersrum, wenn ich jetzt jemanden da habe, der sehr fest ist, sehr vielleicht sogar aus einem Kontext kommt von, ich habe lange so Bodybuilding gemacht, mhm, und ich sag mal so Lego-Männchen-Style ist, so den kannst du ja, dehn dich so viel du willst, so do it. So, die Frage ist halt nur, anders. Lass uns einmal ganz kurz den Yoga-Kontext verlassen, in den Alltagskontext gehen.
Ja.
Weil es zu viele Leute gibt, die ja immer wieder dieses Gefühl haben, von meinen hinteren Oberschenkel sind fest und ich muss mich zwischen den Schulterblättern irgendwie zusammenziehen, was auch immer. Das kennen wir alle. Ja. So, ich mich nicht frei von. Ich weiß nur mittlerweile, wenn ich das habe, dann weiß ich, mein Nervensystem ist maximal angespannt, ich habe Stress, ich bin in Extension und mich zieht's halt in diesen Bogen rein, dieses Bild, was ich eben benutzt habe.
Ja.
So, und dann weiß ich, dass ich halt eigentlich das Gegenteil machen muss.
Ja.
Ich muss versuchen, in den Rücken zu atmen und meine Rippen rein und nach hinten zu bringen. Also die vorderen Rippen in Innenrotation, das heißt, dass die Rippenbögen so ein bisschen Richtung Hosentasche rutschen und dass die hinteren Rippen sich zum Beispiel auf dem Boden oder wenn ich an einer Wand stehe, ablegen dürfen. Mhm. Und dass so letztendlich dieser Stack entsteht, von dem wir ja immer wieder sprechen. Und dass so dieses Gefühl entsteht von, ich kriege wieder Raum in meinem rückseitigen Brustkorb. Weil wir vergessen immer ganz schnell, dass unser Brustkorb ja auch hinten ist. Also in unserem Rücken.
Ja.
So, der Rücken besteht zu einem großen Teil aus Brustkorb. Ja. Da ist nicht nur Wirbelsäule. Die Wirbelsäule, die macht eigentlich das, was der Brustkorb macht. Und wenn der Brustkorb halt eine doofe Position hat, was soll die Wirbelsäule denn dann machen? So, die kann sich ja nur anpassen. So, und deswegen sage ich halt, es ist so wichtig, sich wieder mit dieser Struktur Brustkorb auseinanderzusetzen, um dieses Gefühl von, ich muss mich dehnen, zu beseitigen. So, weil das ist kein schönes Gefühl. Und das ist ja auch immer nur so ein kurzfristiger, so eine kurzfristige Entspannung, die entsteht, wenn ich mich halt wieder in so eine.
Und ich bringe auch noch mal kurz in Yoga-Kontext, wenn ich jetzt das volle Rad also Brücke sozusagen mit Händen und Füßen am Boden, können wir wahrscheinlich auch ein Fragezeichen dran machen, wie viele von uns tatsächlich aus der Brustwirbelsäule die Dehnung oder auch eine Rotation bei anderen Situationen, bei anderen Asanas vollziehen oder ob nicht dann doch andere Strukturen kompensieren. Ne? Das auch nochmal als Argument.
Und Struktur, Position bestimmt Funktion. Und die Position ist erstmal unsere Struktur, das knöchernde Gerüst. Die Muskeln machen ja nur das, was die Gelenke, wie die stehen. So, und wenn unser Brustkorb zum Beispiel nicht eine coole Position hat, sondern eine kompensatorische Position, dann können ja die ganzen Muskeln, die da dranhängen, nur das machen, was der Brustkorb an Position vorgibt. Ist verständlich?
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, halt erstmal an dieser Position vom Brustkorb zu arbeiten, um da halt wieder eine, ich sag mal, im Gehirn so einen anderen Abzweig zu nehmen, der Bewegung im Brustkorb, der die Bewegung in der Atmung, der die Bewegung inside out halt besser steuert. Und dann haben wir halt wieder dieses Gefühl von, oder weniger dieses Gefühl von, ich muss mich dehnen, zum Beispiel jetzt zwischen den Schulterblättern oder mich über den Rücken, also über so einen Bolster legen. Und das Gefühl in den hinteren Oberschenkeln ist das Gleiche, da sage ich aber, bring Kraft rein.
Ja.
Bring halt einfach Kraft in deinen hinteren Oberschenkel. Das kannst du ganz einfach machen. Leg dich auf den Boden, stell die Füße an eine Wand, zieh die Fersen gefühlt nach unten, ohne sie zu bewegen. Hab das Gefühl, du drückst deine Fersen auf so eine Fläche, Heb das Becken so ein ganz bisschen an, aber so, dass deine Gürtellinie und der untere Rücken am Boden bleibt. Und dann bleibst du das so lange, bis deine hinteren Oberschenkel anwerden. Also, dass du die spürst. Die andere Möglichkeit ist, du legst die Füße auf einen Stuhl, dann drückst du wirklich in eine Fläche rein. Und auch hier rollt das Becken wieder ein bisschen ein, unterer Rücken bleibt am Boden. Und dann hast du wirklich das Gefühl von, ich habe hintere Oberschenkel. Und wenn du die hast, dann entspannt sich meistens auch schon der Brustkorb.
Und das würde ich zum Beispiel auch total unterschreiben, auch nochmal vor dem Hintergrund, dass gerade wir Yogis vielleicht manchmal Entzündungen in den Sitzbeinhöckern haben oder so und da natürlich auch nochmal Kraft in den Hamstrings brauchen.
Und da findet einfach wirklich eine Überdehnung statt.
Ja, voll.
Die ganzen Vorbeugen. Es gibt diejenigen, die haben keine Rückenbänder mehr. Also die haben Rückenbänder, aber die sind zu lang. Und dann gibt es diejenigen, die haben keine Hamstrings mehr.
Und was würdest du, kannst du für dich definieren, wo du sagen würdest, ab da fängt Dehnung an?
Boah, ab da fängt Dehnung an.
Weil, ne, so, wir haben ja auch im Alltag Bewegungen und haben einen Bewegungsradius, Range of Motion. Also ab wann würdest du von Dehnung sprechen?
Ich würde von Dehnung sprechen, wenn in dem Muskel der Impact reinkommt, dass sich da was auseinanderzieht. Und das ist bei den einen mehr, und bei, also schneller, und bei den anderen halt weniger schnell. Also wenn ich mich jetzt in einer Vorbeuge auf den Boden setze und meinen Körper nach vorne bringe, dann bin ich bei, weiß nicht, 5 Grad und dann merke ich das sofort. Und das war halt vor 4 Jahren anders.
Ja,
so.
Ja.
Und das heißt, für mich fängt Dehnung dann an.
Ja.
Also ich merke nach 4 Grad Vorbeuge, da zieht's aber.
Ja.
Und zwar im Rücken.
Ja. Und du würdest ja eigentlich sagen, fütter nicht noch weiter sozusagen das sich selbst verstärkende System, dadurch, dass du dann weiter in die Dehnung gehst, sondern bleib da und atme.
Genau.
Und das würden wir klassischerweise im Yoga auch so sagen.
Ja.
Die Frage ist dann wieder nur, wer von uns kann das wirklich so spüren? Ich glaube, das eine Thema ist vielleicht ein Knoten im Kopf, ne? Dass wir zwar vielleicht sagen, ja, die Form ist egal, aber trotzdem ein anderer Teil in uns trotzdem irgendwie eine bestimmte Form ausfüllen möchte.
Ja.
Aber ein anderer Teil kann ja auch sein, ich kann das vielleicht gar nicht, ich nehme es nicht so richtig wahr oder ich spüre es nicht oder kann es nicht einordnen.
Ja.
Genau. Das merke ich zum Beispiel, wenn wir zusammen PRI-Techniken oder so ausprobieren, dann merke ich, obwohl ich von mir denken würde, dass ich über die vielen Jahre an Yoga-Praxis eine gute Körperwahrnehmung entwickelt habe, merke ich trotzdem, dass sowas wie zum Beispiel die Hamstrings schwer für mich anzusteuern sind. Oder klar, auch natürlich auch nervensystemisch bedingt oben der Brustkorb zugeht und es schwer ist, oben vorne reinzuatmen oder so. Ne? Und dass es da total hilfreich ist, eben bestimmte Muskeln zu hemmen, wieder mehr Raum in anderen Bereichen zu schaffen. Jetzt will ich sagen, statt zu dehnen, da bin ich mir einfach immer noch nicht so ganz sicher an dem Punkt für mich persönlich, ne, ob das so. Also ich will nicht sagen,
ich wollte gerade schon jubeln.
Statt zu dehnen, aber heißt das aber für mich, dass ich auch nie wieder irgendwie mich dehne sozusagen? Oder heißt es, dass ich an dieser Komponente arbeite von Anspannung und Entspannung und dabei bin und vielleicht, wenn ich auch Bock habe, mich irgendwie strecke oder dehne oder so?
Also es ist jetzt nicht so, dass es zum Beispiel im PRI gar keine Dehnungen gibt.
Ja.
Also es gibt halt schon auch sowas, was wir als Taube erkennen.
Ja.
Es gibt es in PRI halt schon, weil das halt in den Glut geht, also schön in ne? So, und es macht halt schon manchmal Sinn, um einen Muskel zu hemmen, ihn zu dehnen. Also Inhibition Techniques.
Ja, gerade doch auch, wenn es im Iliosakralgelenk oder da machen wir ein neues Fass jetzt auf. Ne? Aber da gibt es ja zumindest in vielen Bereichen auch die Idee von Piriformis dehnen und so weiter.
Bullshit. Ja. Das sind alles Außenrotatoren, die gesteckt werden müssen. Also bei den meisten Leuten. Und
okay, aber das noch machen wir nochmal was anderes. Okay, auch im PRI gibt es den.
Ja, also Techniken. Klar, voll. Also wieder Atem gesteuert natürlich, aber als Inhibitionstechnik, also als hemmende Muskeltechnik. Das heißt also, wenn ich das jetzt mal übersetze, alle Yogis haben gehemmte Muskeln. Weil wir sind ja nur am Dehnen, die ganze Zeit. Wenn wir Yoga so praktizieren, wie man es in der westlichen Welt zu 80% praktiziert, dann geht es um Dehnung. Und dehnen bedeutet, ich hemme einen Muskel.
Also bestimmte Muskelpartien.
Ja, bestimmte Muskelpartien. Ja. Und dann ist es kein Wunder, dass keine Hamstrings mehr da sind, dass zum Beispiel die seitliche Bauchmuskulatur und alles, wenn so Seitdehnungen stattfinden, Latissimus müsste da, glaube ich, auch mit drin sein. Auf jeden Fall, dass da nicht viel ist. Also, dass da einfach, dass da keine Kraft drin ist. Also, da muss dann quasi eine Facilitation, also eine, übersetzt man das? Also, da muss mehr Kraft rein. Mhm. Das müssen wir quasi ermächtigen, unterstützen.
Mhm. Ja.
So. Und im Yoga ist es einfach so, dass es bestimmte Muskelgruppen gibt, die wir eigentlich ermächtigen und bekräftigen, also müssten, dass die immer weggedehnt werden. Und das fehlt dann deinem Nervensystem. Und das fehlt dann deiner Atmung. Und das fehlt dann deinem ganzen System. Und deswegen landen viele Yogis einfach auch in so Schmerzspiralen, was Schulter-Impingement, Hüft-Impingement, also ISG, hier Sitzbeinhöcker, Entzündungen und sowas angeht, weil da einfach wenig Kraft vorhanden ist. Weil es halt alles weggehemmt ist. Und wenn man die Yoga-Praxis aber so umstellen würde, und das ist einfach das, was ich ja versuche seit einiger Zeit, dass halt trotz und mit dem Gefühl von Dehnung das Gefühl von Kraft auftritt,
ja,
dann ist gut. Und wenn wir dann das Gefühl oder dieses Prinzip nehmen, Atem führt Bewegung, Atem umschließt Bewegung, wir gehen von innen nach außen, dann macht die Atmung die Arbeit oder gibt die Atmung den Bewegungsumfang vor.
Jetzt bringe ich nochmal aktive und passive Dehnung rein. Würdest du also eher in dem Bereich aktiver Dehnung dich aufhalten?
Ja.
Und passive Dehnung wäre ja auch, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, meinen großen Zeh greife und dann irgendwie ziehe und das Bein strecke. Da würdest du dann eher gucken, wie kann ich denn aus eigener Körperkraft das vielleicht gestreckte Bein oder gebeugte Bein.
Ja, dann machen wir es einfach konkreter. Yin-Yoga ist halt eher eine Passivität. Und Vinyasa-Yoga ist halt eher eine Aktivität. So, das sind, würde ich sagen, zwei so Pole.
Ja.
Und das hat alles seine Berechtigung und es gibt auch für alles Menschen, die das brauchen und die das toll finden und. Die Frage ist halt immer, wie tut mir das gut und meinem System, meinen Systemen. Und wenn ich mich jetzt yin-yogisch, also wenn ich jetzt in eine Yin-Yoga-Klasse gehen würde, dann das ist ein nervensystemisches Zerfließen. Mein Körper würde nur ankämpfen, weil er irgendwo Spannung sucht, die er irgendwie nicht kriegt und er kann gleichzeitig nicht abgeben, weil er sich dann verlieren würde. So. Der Halt ist dann nicht mehr da. Und wenn ich dann halt aufstehen würde, wäre das richtig schwer für mich, den Boden zu fühlen oder überhaupt mich sicher zu fühlen. Das fühlt sich dann alles wie Gummi an. Also dann würden meine Knie wieder nach hinten wegknicken, dann hätte ich das Gefühl von, meine Hüften, mein Rücken kann das nicht halten. Und dann lege ich mich lieber in eine yin-yogisch ähnliche Position. Also vielleicht kann man Yin-Yoga auch einfach übersetzen mit, ich lege mich hin in eine bestimmte Position und bleib da lange liegen und atme. So. Und ich kann mich ja auch einfach mit den Füßen im 90-Grad-Winkel an die Wand legen, meine Arme von mir strecken, meinen Kopf entspannt hinlegen und da 10 Minuten liegen bleiben und atmen. Das ist dann auch vielleicht Yin-Yoga. Aber halt nicht in einer Tiefe von Dehnung. Verstehst du, was ich meine?
Ja, wobei es bestimmt ja auch dann wieder je nach Stil, je nach Unterricht ganz unterschiedlich ist, wie subtil wir in eine Dehnung im Yin-Yoga gehen oder wie offensichtlich
oder,
sozusagen, intensiv. Genau.
Aber aktive Dehnung, also aktiv.
Genau,
also
ich wollte gerade auch sagen, da nochmal zurück.
Ja,
ne? Genau.
So.
Und was würdest du dann sagen mit Agonisten und Antagonisten sozusagen, wenn wir beispielsweise in der Vorbeuge die vordere Oberschenkelmuskulatur aktivieren, um hinten zu dehnen? Jetzt weiß ich, die Hamstrings brauchen nicht noch mehr Dehnung sozusagen, aber wie spielt hier Aktivität und Passivität eine Rolle für dich?
Boah, also bei den Hamstrings
ist einfach ein No-Go.
Ja, voll. Also aber wirklich, das Prinzip von Agonisten,
wenn ihr heute was aus diesem Podcast mitnimmt, dann bitte, dass ihr eure Hamstrings stärkt. So. Ja.
Aber das Prinzip also, von Agonisten und Antagonisten gibt es ja auch in anderen Bereichen.
Ja, voll. Ist jetzt absolut. Dieses Beispiel das, ist ja nicht, das ist ja nicht neu. Also. Also im PRI-Kontext gibt es Muskeln, die halt gehemmt werden sollen und die halt gestärkt werden sollen. Und ich gehe mittlerweile mehr auf die Muskelgruppen ein und gehe weniger auf irgendwelche Antagonisten und Mitspieler, Gegenspieler, was auch immer, Spieler.
Also du hast quasi andere Prinzipien, ja, die deine genau, Arbeit leiten.
Die aber dann auch wieder der Asymmetrie des Körpers dienlich sind. Und die uns unterstützen, umfänglich zu atmen. Weil darum geht es ja beim Yoga. Prana. Wir wollen atmen, leben, Energie.
Ja.
Und wenn ich jetzt einen Hamstring hemme, fällt es mir irgendwann schwer zu atmen.
Ja. Und also was ich bereichernd finde an unserem Austausch und so wie ich es für mich aktuell nach aber auch vielen Phasen von Fragezeichen und Orientierungslosigkeit. Aber da steckt ja irgendwie auch drin, wie tief es eigentlich geht, wenn wir wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, was unserem Körper gut tut und wie fein wir vielleicht auch werden dürfen in der Wahrnehmung. Und bei mir zum Beispiel zu merken, ja, an bestimmten Punkten spüre ich das, ne? Wenn du mir eine PRI-Technik zeigst oder ich merke, oh, meine Hamstrings sind irgendwie nicht mehr dabei oder ja, ich atme nicht in meinen Brustkorb. Und das für mich zu hinterfragen und auszuprobieren und mir zu erlauben, in diesen Raum einzusteigen, okay, ich weiß gerade nicht, ob den für mich persönlich gut ist, ob ich meinem Körpergefühl da trauen kann und sagen kann, ja, und wenn ich aber alle Komponenten mit drin habe, wenn ich Elastizität, Flexibilität, Kräftigung, wenn ich auch meine Hamstrings kräftige, wenn ich bestimmte Muskelgruppen hemme und andere kräftige und in so eine vollere Atmung komme, ne? Und mir ist dann trotzdem immer noch Bock macht, mich zu dehnen, mache ich das weiter oder voll. Nicht so, ne? Das ist aber so dieser Bereich, in dem ich mich so gerade bewege und auch erstmal lerne, so die Unsicherheit, die damit einhergeht, nicht nur weghaben zu wollen, sondern das wirklich so auch als sich immer besser kennenzulernen, immer feiner in der Wahrnehmung zu werden. Aber ich finde, das
aber das ist doch Yoga.
Das ist Yoga, genau.
Also darum geht es doch eigentlich.
Genau.
Ob man das jetzt.
Und wahrscheinlich gar nicht um die Frage, dürfen wir uns dehnen oder nicht, sondern Erkenntnis, ne? Und unseren Körper auch
Muster.
Vielleicht offen zu sein für, also das beispielsweise haben wir, also du sagst ja selber, du hattest so eine Art Yoga-Krise, ne? In dieser Zeit, wo das für dich nicht mehr gut funktioniert hat. Und ein bisschen hast du mich da im letzten halben Jahr mit reingenommen sozusagen, ne? Weil das natürlich auch bei mir landet, weil ich merke, ja, stimmt. Und worauf wollte ich hinaus? Gleichzeitig ist es eine Chance, uns auch wieder zu lösen von bestimmten Ideen, die wir haben, auch über uns selbst, ne? Zu denken, ja, aber ich bin ja so flexibel und mir tut das gut oder ich kann das und das, immer wieder noch feiner zu werden. Und so löse ich das für mich gerade irgendwie so, dass mich dafür zu öffnen, zu hinterfragen, anzunehmen, auch zu merken, ja, stimmt, an der und der Stelle hat sie recht, da kann ich diese oder jene Muskulatur nicht ansteuern und da irgendwie offen für zu sein. Ne? Und dann ist für mich so die Frage, ja, wo, oder den Weg zu finden, wo merke ich aber dann irgendwann für mich selber, okay, das passt für mich jetzt, für einen anderen Körper, aber vielleicht nicht. Diesen Weg dazu gehen, sich selbst zu ermächtigen.
Ich glaube, dass, also erstens, das Schönste ist eigentlich der Prozess, den man da mit sich hat, weil das einfach auch ganz viel Liebe mit sich ist. Und ich finde auch ganz viel Humor und ganz viel, jetzt läuft das so, okay, dann gucken wir jetzt mal, wie das so läuft im Körper. Und ich weiß nicht, ich blicke da halt immer sehr neugierig und sehr frei und halt auch sehr so mit Humor und Witz drauf und schaue halt einfach so, hey, was bietet mir mein Körper heute und was kann ich draus machen? Und gar nicht, um das so zu isolieren und wegzuschieben, oh Körper, du machst schon, sondern halt schon in der Integration mit meinen gesamten Systemen zu denken.
Eigentlich ist das ja auch so der Erfahrungsraum, ne, im Yoga, den uns unsere Körperlichkeit gibt.
Gibt. Voll. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht vernachlässigen, dass wir halt immer in einer Doppelrolle sind. Wir sind Teacher und wir sind halt Schüler, Schülerin.
Das macht es zum Beispiel für mich schwieriger, so wie du sagst, da neugierig drauf zu blicken und so, weil wenn ich nicht wüsste, ich empfinde zumindest eine Verantwortung auch,
den
was Sinnvolles an die Schüler und Schülerinnen weiterzugeben, dann könnte ich da, glaube ich, entspannter mit umgehen und mir denken, ach ja, dann gucke ich mal. Und wenn ich jetzt aber im nächsten Jahr keine Lösung finde,
ist egal, okay,
fände ich auch nicht cool, aber könnte ich anders wegstecken als irgendwie in mit noch der Frage, okay, was vermittle ich aber auch weiter, ne? Wofür will ich stehen?
Ja.
Was möchte ich, welche Erfahrung meine Schüler und Schülerinnen, die ja auch das Vertrauen haben, in meinen Unterricht zu kommen, was möchte ich denen vermitteln?
Voll, und ich glaube, das ist einfach echt ein großes Thema. Und gerade dieses, wo fängt Verantwortung von einem Teacher an, wo hört sie auf, wo geht sie in die Verantwortung der einzelnen SchülerInnen über, das könnten wir uns mal auf unsere Liste schreiben fürs nächste, übernächste Thema.
Ja.
Ich glaube, um abschließend zum Thema Dehnen so ein Fazit zu ziehen, also jetzt rein aus meiner Nerd-Biomechanik Brille würde ich sagen, erstens, check deine Hamstrings und bitte nicht dehnen, sondern kräftige sie. Zweitens, wenn du immer das Gefühl hast, dich über ein Bolster legen zu müssen und irgendwie in Extension Rückbeuge gehen zu müssen oder auch beim Yoga sehr gerne Rückbeugen machst, dann seh zu, dass du dein Atemmuster veränderst. Weil die Atmung ist einfach das, was dich von innen heraus bewegt und die bewegt den Brustkorb und da geht's halt drum. Und ich glaube, wenn die zwei Sachen so ein bisschen körperlich klarer sind, dann bekommt Dehnen oder halt auch das Hemmen von Muskeln einfach auch eine andere, einfach eine andere Gewichtung.
Dann
kriegt das einen anderen Stellenwert im Körper. Und dann können wir uns weiter unterhalten.
Ja.
So, weil ich glaube, das sind die ersten zwei Sachen, die erstmal so aus unserer Yoga-Blase so ein bisschen gecheckt werden können.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall so das, was ich jetzt so mitgeben würde. Und ich glaube, du auch.
Ich auch.
Ja.
Voll, voll.
So.
Voll.
Ja. Weil das ist der Startpunkt. Und der Rest ergibt sich. Und das heißt nicht, dass man nie wieder Yoga machen kann. Das ist Bullshit natürlich. Ich mach doch auch Yoga. Also die Frage ist nur, wie fühlen sich meine Hamstrings dann an und wie fühle ich mich in den Rückbeugen und wo hole ich mir die her? Hole ich mir die aus der Atmung?
Auch noch nie irgendwie dafür standen, dass Yoga nur dehnen ist.
Ne? Nein, sondern, um Gottes Willen.
Komponenten.
Also nein,
genau.
Schön, dass du das nochmal sagst. Nein,
ja. Ganz
Yoga
im Gegenteil,
ist
genau. Also auch da kommen wir auch her.
Feinstofflich, energetisch.
Genau, und bei uns ja ganz zentral die Atmung.
Ja.
Ne? Und die hat ja auch kräftigende Komponenten auch mit drin.
Du atmest 20.000 bis 25.000 Mal am Tag. Die einfachste Kraftübung, die du einbauen kannst, ist, verändere dein Atemmuster. Hast du 20.000 bis 25.000 Mal am Tag eine Kraftübung?
Und wie Pranayama sich da jetzt noch einordnet,
das
machen wir dann
auch nochmal. Ja. Ach ja, ey. Chrissy, danke.
Danke, Lena.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.